Jetzt habe ich viele Blätter da vorne. Wir haben, weil der heutige Predigttext etwas lang ist, anfangs der erste Teil davon in der Lesung gehört. Jetzt kommt noch die Fortsetzung. Nach 40 Tagen und Nacht Wüstenwanderung kommt der Flüchtling Elia beim Horeb an. Man fragt sich schon, was das für ein Kraftfutter war, das er vorher gegessen hat. Er wäre, glaube ich, sicher durch keine Dopingkontrolle gekommen, wenn es das dort schon gegeben hätte. Aber jetzt, da der Horeb, da ist der Berg, wo schon der Mose vor ihm in einem brennenden Dornbusch Gott begegnet ist. Wir hören, was jetzt Elia passiert. In den Vers 9 bis 16. Und dort kam er zu einer Höhle und er übernachtete dort. Und siehe, da erging an ihn das Wort des Herrn und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Dann ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da sprach eine Stimme zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er antwortete: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Und der Herr sprach zu ihm: Geh, kehre zurück auf deinen Weg in die Wüste nach Damaskus und geh und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimschi, sollst du zum König salben über Israel. Und Elisha, den Sohn des Schaphat aus Abed-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Liebe Gemeinde, ich denke, hinter dem «Jetzt ist genug, jetzt langt's» steht eine Angst, wo jede und jeder von uns auf seine Art kennt, weil das Leben im Grunde genommen immer schon bedroht ist, von Geburt an. Man kann das Gefühl vielleicht mehr oder weniger gut verdrängen. In einer Situation, wo man an die Wand gedrückt wird, keinen Ausweg mehr sieht, kein Licht am Ende des Tunnels kann sehen, packt sie einem. Und dann findet die Angst schon mal ihren Gipfel in so Worten wie die von Elia unter seinem Ginsterbusch: Ich will lieber sterben als weiterleben. Die Bibel ist voll von Angstgeschichten. Die Bibel kennt das Leben. Immer wieder haben da Menschen Angst vor etwas Neuem, vor dem Herrn stehen und sagen: So nicht, meine Herren. Vor einer Verantwortung. Angst vor Verpflichtungen. Angst vor Verlust, auch ums eigene Leben. So viel anders ist das bis heute nicht. Es ist genug, das ist auch die Angst. Ich bin nicht genug. Nicht genug gut, nicht genug stark, nicht genug gescheit oder schön oder leistungsfähig für das, was von mir verlangt wird. Und wir wissen, das Gefühl von einer chronischen Überforderung führt nicht selten in ein sogenanntes Burnout. Es ist genug, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Angst lähmt einem. Und so wie der Elia flüchtet auch wir von unseren Ängsten und Überforderungsgefühlen. In halbe Entscheidungen, faule Kompromisse, in Scheinwirklichkeiten, in eine Krankheit oder in die Arbeit, in ein Gejuffel, in die scheinbar bessere Vergangenheit oder in die Illusion von einer besseren Zukunft. Christen flüchten manchmal auch in einen Wunschtraumhimmel. Andere werden streitsüchtig und aggressiv, Flucht nach vorn in Angriff. Der Elia rennt in die Wüste, um sein Leben. Da möchte ich noch etwas zum Elia sagen. Der Prophet spielt eine wichtige Rolle in der Bibel. Er ist eine Schlüsselfigur, kommt auch im Neuen Testament vor. Zu seiner Zeit scheint das Volk von Israel den Glauben an einen unsichtbaren Gott, einem Gott von Abraham, Jakob und Mose, verliert. Der König Ahab, der Israel führen und regieren sollte, ist unter den Fuchteln von seiner Frau gestanden. Er kommt mir vor wie ein Pantoffelheld. Die Sebel ist es, die regiert. Sie führt ihre eigene phönizische Religion ein zu Israel und will den Glauben an Jahwe abschaffen. So totalitäre Methoden kennt man bis heute. Die dumme Idee, man müsse alles vereinheitlichen, man könne es dann besser regieren und kontrollieren. So geht der Elia fast unter im Glauben, er sei der letzte überlebende Prophet von Israel. Und jetzt treibt der Konflikt einen gegen den Rest der Welt, den Elia, auf die Flucht, an den Tiefpunkt von seiner Karriere, von seinem Leben. Spannend dünkt es mich, wie Gott in unserer Geschichte reagiert. Er steht dem Elia nicht im Weg. Er lässt ihn in die Wüste rennen. Es ist einem, als würde Gott den Elia begreifen, in seiner ganzen Verzweiflung, Angst und Trostlosigkeit. Doch er will auch nicht, dass der Elia in seiner Lähmung und Unsicherheit untergeht. Wie wird der Elia aus seinem Loch rausgeholt? Als erstes hört er, stand auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Gott redet mit dem Elia. Er schickt ihm einen vorbei, einen Bote, einen Briefträger, einen Engel, wie sie anderen Übersetzungen heisst. Er schickt ihm eine Nachricht. Kein grosses Geschwätz, kurz und bündig und vor allem nicht nur ein Wort. Konkret, ein Brot, ein Krug. Iss etwas, Elia, und trink. Hast noch einen weiten Weg vor dir. Auch das begegnet einem immer wieder in der Bibel. Keine Seelsorge ohne Mehlsorge. Essen und trinken. Ihr braucht Kraft für das, was ihr zu tun habt. Du musst nicht zuerst leiden und krampfen und dann darfst du dann vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen schön haben. Oder dann wird dir dann schon mal noch geholfen. Es geht in der Bibel nicht nur um innere und geistige Fragen. Soziale, die menschlichen Grundbedürfnisse gehören immer und gerade eben auch zu dem, was Gott für uns besorgt hat. An dem hat sich auch der Zwingli orientiert. Und das gilt auch heute noch, auch wenn man immer wieder hört, Kirche und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Wo Menschen heute unter den Folgen von der Machtpolitik oder Gier von modernen Herrscher und Herrscherinnen leiden, verfolgt und unterdrückt werden, können sich Menschen, die von Gott angesprochen sind, nicht leisten, innere und äußere Fragen, Glauben, Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft oder was auch immer, feinsäuberlich auseinanderzuhalten. Da haben wir es deutlich. Stand auf und iss, du brauchst es. Dann am Horeb merkte Elia, dass seine Verzweiflung und seine Depression einen tieferen Grund hat. Seine Unsicherheit, gibt es den Gott überhaupt, wo ich für ihn streite und eifere? Wir hören den Elia fragen, Gott, du hast dein Volk aus Ägypten und aus der Sklaverei herausgeführt, hast ihm eine neue Heimat geschenkt. Und jetzt laufen sie den Fruchtbarkeitsgöttern an, der Profitmaximierung um jeden Preis, dem Baal und der Astarte laufen sie an, den Götter Erfolg, den Götter Wachstum, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, dem Gott von der ewigen Jugend. Da gäbe es noch viel so Gesellen zum Aufzählen. Lebst du Gott überhaupt? Gibt es dich noch? Ist ja kein Wunder, läuft dir alles davon. Redet es nur noch an ein paar Familienfester von dir? Wo bist denn du noch erfahrbar? Am Ende gönnt in dieser Welt doch immer der Stärker, der Reicher, der Rascher, der Schlauer, der Frecher, der Böser. Wo bist du, Gott? Der Elia stellt eine Frage, die sich nachdenkliche Menschen bis heute stellen. Uzi Deus daretur, ob es Gott wohl gebe? Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturm aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturm kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Gerade hätte ich es mir noch gewünscht, dass Gott würde reinfahren, mit einem eisigen Besen Ordnung schaffen. Da höre ich, Gott ist nicht im Lärm, nicht dort, wo alle hinschauen, nicht in der Sensation mit der höchsten Einschaltquote und den meisten Follower und Likes, sondern im Flüstern eines sanften Windhauchs. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir Gott nicht in die Herzensstille verbannen oder in die Idylle vom ländlichen Alltag und der unversehrten Natur. Gewisse Bibelkommentare sagen, der Elia sei halt ein temperamentvoller Feuergeist. Dem begegne Gott jetzt eben als etwas Beruhigendes, als ein stiller Gott, der den Eiferer, ja Fanatiker, etwas oben abholt. Im Flüstern eines sanften Windhauchs. Mich dunkt's, der Satz zielt in eine andere Richtung. Der Elia erfährt, Gott ist anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Da höre ich auch für mich selber eine Frage, wie von Gott her. Was weißt du eigentlich über mich? Der Elia kommt jedenfalls keine billige Antwort über. Etwa wie du, arme Kerli, jetzt geht es dir dreckig, aber das kommt dann schon wieder besser, später, spätestens im Himmel. So wird seine Lähmung, die lähmende Angst, sicher nicht vertrieben. Nein, Gott lässt ihn in dem besonderen Moment am Horeb etwas spüren. Eine Ahnung füllt seine innere Leere. Ein Wissen, ich bin da. In der Nähe, gerade um die Ecke herum. Nicht im Lärm und im Trara. Der Elia spürt das, darum deckt er sich mit seinem Mantel. Und die Erfahrung kann sich übertragen auf die Geschichte lesen oder hören. Vom Schriftsteller und Philosoph Albert Camus gibt es einen Satz, der da gut anpasst. Er schreibt, große Einfälle kommen in die Welt wie Tauben. Es könnte sein, dass wir, wenn wir nur gut horchen, im Gebrüll der Weltreiche und Nationen den leisen Flügelschlag vernehmen, das leise Rühren von Leben und Hoffnung, das Flüstern eines sanften Windhauchs. Und aus der Stille heraus kommt der Auftrag für den Elia, geh, zieh deines Wegs. Zuerst dunkt es einem, Gott ist grausam mit seinem Prophet, der da so abgeschafft und müde unter einem Mantel sitzt. Ein falscher Gedanke. Nichts löst Elia besser. Nichts löst auch uns besser aus der dunklen Stimmung. Nichts hilft besser aus der Resignation. Ein Schwermütiger kann nichts Besseres hören als «Du, ich brauche dich». Jesus sagt zu seinen Hörern, eingeklemmt in Krankheiten, Bindungen und altem Tramp, gefangen im Zollhäuschen wie der Zachäus, auch nichts anderes. Ich brauche dich. Folge mir nach, ohne Pathos und Werbebudget. Elia, mach dich auf die Socken. Der leislige Ruf gilt auch uns. Sogar dann, wenn wir meinen, es nütze ja eh alles nichts, sei alles für die Katz, oder wenn wir meinen, wir seien zu nichts oder einmal nicht mehr viel mehr zu brauchen. Elia ist gegangen, er hat gewusst, was er zu tun hat, zwei Könige und seinen Nachfolger einsetzen. Dabei erfahrt er auch, dass er nicht allein ist. Auch nicht der Einzige, der Letzte und nicht für alles allein verantwortlich. Seine Geschichte ist nach dem Tiefpunkt, dem grossen Loch, wo er reingefallen ist, noch zünftig weitergegangen. Die Geschichte möchte ich als Ermutigung für uns verstehen, die vielleicht eigene Erfahrungen mit so Löchern im Leben haben. Wenn wir nicht mehr mögen, heisst das noch lange nicht, dass auch Gott nicht mehr mag. Nehmen wir uns nicht so wichtig. Es gibt keinen Grund für Gejammer und Lampionen. Im Flüstern eines sanften Windhauchs hört mir die gleiche Aufforderung wie der Elia. Iss, dein Weg ist noch weit. Stand auf, ich brauche dich. Komm ins Leben, das dir geschenkt ist. Eigentlich ist die Geschichte von Elia am Horeb eine Auferstehungsgeschichte. Wenn man so will, eine Ostergeschichte im Alten Testament. Ostern, das bedeutet immer wieder, dass eine grosse Leere mit Leben gefüllt wird. Amen.